Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Israels Kriegsstrategie, die ist umstritten und wird jetzt nicht nur von anderen Ländern kritisiert, sondern auch von Politikern im Land, die sagen:
Wir brauchen dringend eine Verhandlungslösung. Und Gadi Eisenkot, der Ex-Armee-Chef, hat eben auch gesagt, wenn die Regierung hier erzählt, es würde gelingen, die Hamas völlig zu vernichten, dann ist das schlicht nicht die Wahrheit.
Unser Korrespondent gibt uns einen genauen Einblick hier im Update-Podcast vom 19. Januar 2024. Als erstes schauen wir aber auf das neue Staatsangehörigkeitsgesetz, das der Bundestag heute beschlossen hat. Viele, die aus dem Ausland kommen und in Deutschland leben, sollen nun schneller einen deutschen Pass bekommen. Integrationsbeauftragte Rim Alabali Radovan sagt, das ist das richtige Signal, vor allem in dieser Zeit.
Spätestens seit letzter Woche ist wirklich jedem und jeder klar geworden, dass es Kräfte gibt, auch in diesem Parlament, die dieses Deutschland abschaffen wollen.
Sie spielt auf das Treffen in Potsdam an, bei dem Rechtsextreme und AfDler dabei waren. Wie das neue Staatsangehörigkeitsgesetz aussieht und für wen es sogar schwerer wird, nun einen deutschen Pass zu bekommen, das hört ihr hier gleich. Mein Name ist Ilka Knigge. Kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Der Bundestag hat heute beschlossen, dass Menschen schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Und die doppelte Staatsbürgerschaft, die wird auch einfacher. Schauen wir auf die Details mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Anka, erstmal, was genau wird verändert?
Ja, der Bundestag hat zugestimmt, dass das sogenannte Staatsangehörigkeitsrecht verändert wird. Bisher können Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsbürgerschaft erst bekommen, wenn sie mindestens 8 Jahre in Deutschland gelebt haben. Jetzt soll das schneller gehen und die Staatsbürgerschaft gibt es schon nach 5 Jahren und sogar schon nach 3 Jahren, wenn man irgendwie nachweisen kann, dass man besonders gut integriert ist, wie es heißt, also die Sprache sehr gut kann oder ehrenamtlich arbeitet oder sowas. Und du hast es auch schon erwähnt, es soll auch leichter werden, die deutsche Staatsbürgerschaft zusätzlich zu einer anderen zu bekommen.
Den sogenannten Doppelpass.
Genau, also bisher ist es im Normalfall so, also wenn du deutscher Staatsbürger werden willst, dann musst du deine alte Nationalität abgeben. Mhm. Doppelte Staatsbürgerschaft gilt bisher nur oder geht bisher nur, wenn du aus einem anderen EU-Land kommst oder aus der Schweiz oder aus einem Land, wo du deine Staatsbürgerschaft nicht abgeben kannst, also Iran oder Afghanistan zum Beispiel. Und bei allen anderen Ländern, da musstest du dich bisher entscheiden, welche du dann nimmst. Und da sagt die Bundesregierung, das ist für viele blöd, weil sie wollen ja doch irgendwie mit beiden Ländern verbunden sein. Und für viele Menschen ist dann die deutsche Staatsbürgerschaft vermutlich attraktiver, wenn sie die alte auch noch behalten dürfen.
Also will die Bundesregierung, dass mehr Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen?
Ja, genau. Also sie sagt, erstens braucht Deutschland Zuwanderung, also Beispiel Fachkräfte. Innenministerin Nancy Faeser ist für Staatsbürgerschaft zuständig und sie sagt, andere Länder machen das Fachkräften viel einfacher, zur Gesellschaft dazuzugehören. Da gibt es die Staatsbürgerschaft viel schneller. Deutschland muss da mithalten. Und die neuen Regeln sollen auch nicht nur denen nutzen, die neu nach Deutschland kommen, sondern auch denen, die schon ganz lange in Deutschland sind oder sogar in Deutschland geboren sind. Es gibt 1,7 Millionen Menschen, die in Deutschland geboren sind, aber nicht den deutschen Pass haben. Und die Bundesregierung sagt, Integration ist leichter und dieses Dazugehören zu Deutschland, ne, wenn diese Menschen deutsche Staatsbürger werden können.
Wie funktioniert das jetzt mit dem Antrag auf Staatsbürgerschaft? Also können die jetzt alle beantragen? Kriegen die dann automatisch?
Nee, also es gibt noch Sachen, die da immer geprüft werden. Zum Beispiel musst du nachweisen, dass du Deutsch kannst, außer du bist ehemaliger Gastarbeiter, für die gibt es Ausnahmen. Außerdem wird geprüft, ob du aufgefallen bist wegen Antisemitismus oder Rassismus, dann bekommst du die Staatsbürgerschaft nicht. Und auch sehr wichtig, du musst deinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Also du darfst nicht auf staatliche Hilfen angewiesen sein. Und diese Regel, die ist neu und die sorgt für ganz schön viel Kritik bei Integrationsgruppen, weil es dadurch nämlich einige Menschen jetzt gibt, für die es nicht einfacher wird, den deutschen Pass zu kriegen, was ja eigentlich die Idee war, sondern für einige wird es jetzt tatsächlich schwerer als vorher.
Wen betrifft das?
Ja, also angenommen, du hast eine Behinderung oder eine Krankheit und bekommst deswegen Unterstützung vom Staat, dann würde dich das betreffen. Oder du pflegst Angehörige oder bist alleinerziehend, studierst, gehst zur Schule, machst eine Ausbildung und verdienst nichts oder verdienst zu wenig, dann hättest du nach den alten Regeln noch ein Recht auf Einbürgerung gehabt. Das hätte zwar länger gedauert, aber du hättest, wie gesagt, ein Recht darauf gehabt. Mit der neuen Regel haben alle, die zu wenig verdienen und staatliche Hilfe kriegen, dieses Recht nicht mehr, sondern für die gibt es dann eine Härtefallregel. Also sie können die Staatsbürgerschaft trotzdem kriegen, aber eben nur unter der Härtefallregel. Und da sagen Integrationsgruppen, das ist unfair, weil das ja alles Menschen sind, die nichts dafür können, dass sie nicht genug Geld zum Leben verdienen. Und für die ist diese neue Regel jetzt insgesamt ein bisschen schlechter als vorher.
Und genau dieser Punkt ist schwierig, sagt Ulrike Schwarz. Sie ist gelernte Volljuristin und Mitarbeiterin bei dem Berliner Verein Mina Leben in Vielfalt e.V. Frau Schwarz, nach der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts sollen nur noch Menschen eingebürgert werden, die nicht auf Sozialleistungen vom Staat angewiesen sind. Für wen könnte die Einbürgerung dadurch jetzt schwerer statt leichter werden?
Es wird fast unmöglich für Menschen mit Behinderung und ihre pflegenden Angehörigen. Aktuell ist es so, dass wir in dem jetzigen Gesetz drin haben, dass auf Lebensunterhaltssicherung verzichtet werden kann, so heißt es ja so schön im Gesetz, wenn ich es nicht zu vertreten habe. Dieser Teil mit diesem, wenn ich es nicht zu vertreten habe, wird schlichtweg gestrichen. Mhm. Das hat zur Folge, dass Menschen mit Behinderung, die teilerwerbsunfähig sind oder nicht erwerbsfähig sind oder pflegende Angehörige, die Aufstockungsleistungen bekommen, weil sie ihre Personen, ihre Angehörigen pflegen, die kriegen dann ja Sozialleistungen in Teilen, teilweise in kleinen Teilen, ja. Aber die fliegen damit vollständig aus der Anspruchseinbürgerung raus. Die haben keinen Anspruch darauf, Deutsche zu werden.
Geben Sie uns auch mal einen Einblick. Begegnen Ihnen bei Ihrer Arbeit viele Menschen, die das jetzt betreffen könnte?
Bei uns, wir sind eine Migrantinnen-Selbstorganisation, die genau in diesem Themenbereich arbeitet, Flucht, Migration und Behinderung, die also Informationen weitergibt und Fragen beantwortet. Bei uns betrifft es fast alle. Wir haben ganz viele Menschen mit Behinderung, die zu uns kommen, mit einer anderen Sprache als Deutsch als Erstsprache, die gerne arbeiten wollen, die teilerwerbsgemindert sind oder ganz und wissen wollen, wie können sie das am besten machen, hier zu arbeiten. Wir haben ganz viele Angehörige, die diese Menschen pflegen und unterstützen und sagen, wir wollen dennoch arbeiten, wir wollen Deutsch lernen, wir wollen all diese Dinge tun, aber wir können nicht Vollzeit arbeiten, weil wir nur 24 Stunden am Tag haben und davon pflegen wir 10 bis 15 Stunden pro Tag die Angehörigen. Es betrifft bei uns sehr viele Kunden, Kundinnen, ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, ja.
Welche Hoffnung kann man diesen Menschen denn jetzt noch machen? Möglich soll unter Umständen ja eine Einbürgerung per Härtefallantrag sein. Also was muss man sich darunter dann vorstellen?
Die Härtefallregelung bedeutet nichts anderes aus juristischer Sicht, dass man ausnahmsweise dennoch eingebürgert werden darf. Das heißt, es ist eine reine Kann-Regelung. Das klingt an sich jetzt erstmal nach dem Weg nach draußen. Ist es überhaupt nicht, weil wenn ich beantrage, dann bin ich Bittsteller und sage, ich möchte bitte, bitte, bitte eingebürgert werden. Und ich als Person, die eingebürgert werden möchte, als pflegende Angehörige oder als Mensch mit Behinderung, muss alles einzeln nachweisen. Jeden Millimeter, weil es ist die Ausnahme von der Regel. Die Regel ist nein, die Ausnahme ist möglicherweise. Mhm. Das bedeutet für Menschen, die sowieso schon am Rande ihrer Kapazitäten sind, weil sie pflegende Angehörige sind oder Menschen mit Behinderung, die probieren, den Alltag zu stemmen in einem Land, wo sehr viele Barrieren existieren, um überhaupt über die Straße zu kommen, bedeutet das noch mehr Arbeit. Das ist eine riesige Mammutaufgabe, die schwer ist für diese Menschen zu erbringen. Das weitere Problem ist, entscheiden tut es die Behörde vor Ort. Das heißt, ich reiche dann den ganzen Kram ein. Die Behörde vor Ort sagt dann, das reicht nicht. Das Problem ist, in einem Land wie Deutschland haben wir 16 verschiedene Zuständigkeiten der Behörden. Das heißt, jedes Bundesland entscheidet auch, welche Behörde das macht. Und da muss man gucken, ob es da eine Einheitlichkeit gibt, dass alle 16 Bundesländer wenigstens so entscheiden, dass man überlegen kann, okay, ich stelle jetzt einen Härtefall. Ich habe eine grobe Idee, was ich überhaupt alles nachweisen muss.
Jetzt ist ja die Rede auch von sehr schnellen Einbürgerungen nach 5 oder sogar schon nach 3 Jahren. Klingt das dann für Menschen, die Sozialleistungen beziehen, utopisch?
Das ist ausgeschlossen, weil nämlich Schnelleinbürgerung nur geht, wenn ich faktisch meine Familie ernähren kann. Mhm. Das ist im Gesetz so formuliert. Und wenn ich aufstockende Leistungen bekomme oder erwerbsunfähig bin, kann ich ja das gerade nicht erfüllen. Das heißt, für Menschen mit Behinderung und auch für pflegende Angehörigen, die aufstockende Leistungen beziehen, ist eine Anspruchseinbürgerung, die Schnelleinbürgerung ist so formuliert, schlichtweg ausgeschlossen. Das wiederum ist ein bisschen absurd bei Menschen, beispielsweise erwerbsunfähigen Menschen, die alles andere erfüllen, die also ein lupenreines Deutsch sprechen und die sich umfassend ehrenamtlich engagieren und damit auch die staatlichen Sozialsysteme unterstützen, wenn sie beispielsweise bei der Tafel arbeiten. Ja. Das machen ja viele Menschen. Und da stellt sich die Frage, inwieweit das damit vereinbar ist, dass in unserem Grundgesetz steht, niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden.
Sagt Ulrike Schwarz vom Berliner Verein MINA Leben in Vielfalt. Wir haben über das neue Staatsangehörigkeitsgesetz gesprochen und warum es für einige Menschen bedeutet, dass sie nicht leichter an den deutschen Pass kommen, sondern es eher schwieriger wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Monaten wird im Gazastreifen gekämpft. Täglich sterben dort Menschen, viele werden verletzt. Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass fast 400.000 im Gazastreifen auch gerade hungern. Wie dieser Mann, der nicht weiß, wie er seine Kinder ernähren soll.
Ich gehe da immer gleich vor. Wenn sie hungrig sind, setze ich sie hin und sage ihnen, dass das Essen bald kommt. Dann fange ich an, ihnen Geschichten zu erzählen, bis sie einschlafen. Und wenn dann das Essen kommt, wecke ich sie, damit sie etwas essen. So sieht unser Leben jetzt aus.
Es fehlt einfach an sehr vielen Dingen in Gaza. Medizin, aber auch Lebensmittel sind nicht vorhanden. Tim Aßmann ist unser Korrespondent in der Region. Tim, kommen denn gerade überhaupt noch Hilfslieferungen in Gaza an?
Ja, das kommen sie und es kommen sogar ein bisschen mehr an, als das zwischenzeitlich der Fall war. Mhm. Gleich nach Kriegsbeginn im vergangenen Oktober gab es jetzt eine Phase, wo quasi nichts hineinkam. Dann wurde das etwas mehr. Jetzt sind es manchmal an guten Tagen tatsächlich 200 Lkw-Ladungen, die von Ägypten mit einem Zwischenstopp in Israel, wo kontrolliert wird, dann in den Gazastreifen kommen. Mhm. Aber das klingt nur viel, ist es allerdings nicht. Denn, um das zu verdeutlichen, also vor Kriegsbeginn, ich war häufig im Gazastreifen, da kamen bis zu 500 Lkw-Ladungen an normalen Tagen da rein, um die Bevölkerung 2,3 Millionen zu versorgen. Das ist also viel zu wenig, was da jetzt reinkommt. Und das große Problem ist eben auch nur, es kommt rein und es kommt nicht weiter.
Das heißt, auch NGOs können gerade kaum was verteilen.
Ja, denn diese Lkw, da gibt es auch entsprechende Berichte, wir haben auch die Bilder schon gesehen. Manchmal werden die unmittelbar, nachdem sie im Gazastreifen ankommen, schon geplündert. Das ist ein Problem. Die Bevölkerung leidet halt schlimmste Not und sieht diesen Lkw und dann kommt es zu Plünderungen. Das andere größere Problem ist aber, dass im Gazastreifen, schon kurz hinter dieser Grenze, eigentlich in fast allen Bereichen, im Süden, im Zentrum, im Norden, gekämpft wird, heftig gekämpft wird, bombardiert wird. Das heißt, die Hilfsorganisationen kriegen die Hilfe nicht zu denen, die sie so dringend brauchen.
Deshalb fordern die Vereinten Nationen wieder eine Feuerpause. Wie reagiert denn die israelische Regierung darauf?
Mit Ablehnung, weil man sagt, wir wollen nicht der Hamas durch eine weitere Feuerpause, eine quasi Verschnaufpause im Kampf ermöglichen. Wir wollen hier unsere Kriegsziele umsetzen, die Hamas als Bedrohung im Gazastreifen ausschalten. Dazu sagt die israelische Armee, müsse jetzt weiter gekämpft werden. Deswegen momentan keine Feuerpause und es scheint auch trotz des ganzen internationalen Drucks, unter anderem die USA haben ja diesen Wunsch auch geäußert, es scheint da momentan tatsächlich nicht so zu sein, als wenn so etwas unmittelbar bevorsteht.
Aber auch in Israel werden ja kritische Stimmen lauter. Wie wird denn die Kriegsstrategie des eigenen Landes da gesehen?
Die wird momentan innenpolitisch deutlicher und schärfer diskutiert, als es in den vergangenen Wochen und Monaten der Fall war. Das hat auch damit zu tun, dass ja weiter mehr als 100 israelische Geiseln im Gazastreifen sind. Mhm. Wie bekommt man die nun also da lebend heraus? Die israelische Regierung, Premier Netanyahu und auch der Verteidigungsminister Gallant sagen, nur die Kämpfe ermöglichen es uns, die Geiseln herauszubekommen. Aber die Geiselangehörigen und mittlerweile auch Politiker in Israel, unter anderem der ehemalige Armeechef Eisenkot, der eben auch im Kriegskabinett des Landes sitzt, die sagen, nein, das ist der falsche Weg. Wir brauchen dringend eine Verhandlungslösung. Und Gadi Eisenkot, der Ex-Armeechef, hat eben auch gesagt, wenn die Regierung hier erzählt, es würde gelingen, die Hamas völlig zu vernichten, dann ist das schlicht nicht die Wahrheit. Also auch die Erfüllbarkeit, die Umsetzbarkeit dieses Kriegszieles, Vernichtung der Hamas, wie es ja Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, immer wieder sagt, die wird im Land in Frage gestellt.
Sagt Tim Aßmann, unser Korrespondent für Israel und die Palästinensergebiete. Danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein 10.000 Jahre altes Kaugummi, das jede Menge Infos über seinen Kauer gespeichert hat. Das gibt es wirklich. Forschende haben es gefunden und konnten noch DNA rausfischen. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass, wer auch immer es gekaut hat, gerne Hirschfleisch gegessen hat. Und auch noch Forelle und Haselnüsse. Was die Forschenden noch alles mithilfe dieses frühmenschlichen Kaugummis herausgefunden haben und was man so über uns herausfinden könnte, wenn wir jetzt hier ein Kaugummi unter den Studiotisch kleben würden, das weiß Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Christian, was war das für ein Kaugummi?
Ja, das war nicht dazu da, um guten Atem zu haben. Die Leute haben früher auf Harz tatsächlich rumgekaut, um daraus Klebstoff herzustellen mit der Spucke. Aber offenbar ist das auch ein geeignetes Material, um DNA gut zu konservieren. Ich glaube, so war das bei Jurassic Park, ne? Und so haben die das rausgefunden, die Forschenden. Der Kaugummikauer war ein Teenager, der da mit einer Gruppe in der Nähe von Göteborg zusammensaß. Also wirklich sehr konkret. Und der arme Kerl hatte wohl eine ordentliche Zahnfleischentzündung. All das hat die DNA verraten.
10.000 Jahre alte DNA, ne?
Ja, und irgendwie, die DNA hat ein sehr gutes, würde ich mal sagen, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Ne? In der richtigen Umgebung kann die sogar mehrere 10.000 Jahre intakt bleiben. Rekord gibt es aber auch, hält ein Fund in Grönland. Da ist die DNA 2 Millionen Jahre alt gewesen. Und heute hat man eben gute Möglichkeiten, da einiges rauszulesen. Dabei sind immer so 2 Ergebnisse immer der Klassiker, das sagt Forensiker Marc Benecke.
Wo haben die Leute, die Vorfahren dieser Person früher gelebt? Das ist der ethnische Hintergrund. Du kannst aus der Erbsubstanz, kannst du rauskriegen, wie du dich ernährst. Eigentlich, ehrlich gesagt, so ziemlich alles, was deine Gesundheit betrifft.
Also wo hat die Person gelebt und wie ging's der so? Das ist relativ easy für die moderne Forensik.
Wenn wir jetzt hier unser Kaugummi unter den Studiotisch bappen würden, so das wäre
jetzt.
Wenn
wir würden.
Es wäre nicht so nett, aber wir nehmen an, wir machen das mal für die Wissenschaft. Was könnte man dann in 10.000 Jahren herausfinden?
Also neben den ganzen Hard Facts, die Forschende auch aus diesem Steinzeit-Kaugummi jetzt herauslesen konnten, sowas wie Alter, Gesundheit, Ernährungsgewohnheiten, da kann man heutzutage auch sehr viel durch eine chemische Analyse rauskriegen. Also die Stoffe zum Beispiel, die man jetzt im Kaugummi dann noch finden würde, die könnten Aufschlüsse über den technischen Stand der Zeit geben. Also dann hätte unser Kaugummi von heute zum Beispiel vielleicht mehr Rußpartikel drin als jemand, der in 50 Jahren sein Ding da unter den Tisch klebt, weil dann die Elektromobilität vielleicht fortgeschrittener ist und wir weniger Abgase in die Luft blasen, hoffentlich. Und so können dann Forschende in 10.000 Jahren sehr genau herausfinden, in welcher Umgebung wir so gelebt haben, mit noch viel besseren Analysemethoden.
Nur durch ein kleines Kaugummi.
Ja, Forschende sind richtige Fans auch von Kaugummis. Also ich habe mich da heute sehr schön ins Rabbit Hole reingelesen. Kaugummis scheinen so ein Thing zu sein bei Forschungsarbeiten. Für Hannes Schröder zum Beispiel, der ist Professor für molekulare Evolution an der Uni Göteborg, der findet Kaugummis besser als alte Knochen. Vor allem, weil aus manchen Epochen gar keine alten Knochen mehr vorhanden sind.
Es gibt natürlich Zeitspannen wie die Altsteinzeit oder das Mesolithikum, die Mittelsteinzeit, wo es nur wenig menschliche Überreste überhaupt gibt, aber auch in anderen Epochen, wie zum Beispiel der Bronzezeit, wurden halt auch Leute nicht beerdigt, sondern verbrannt. Und da würde es sich halt anbieten, auch die menschliche DNA durch diese Kaugummis eben zu gewinnen.
Es ist auch jetzt wieder so, ne? Die Feuerbestattungen sind heute in der Überzahl und es werden auch wieder mehr. Also auch in Zukunft werden Kaugummis so ein wichtiger Forschungsgegenstand bleiben. Kleben ja auch genug auf den Bürgersteigen irgendwie rum.
Forschende haben ein 10.000 Jahre altes Kaugummi analysiert und sie konnten einiges über den Typen herausfinden, der es ausgespuckt hat. Und wir überlegen jetzt vielleicht besser zweimal, wo wir unser Kaugummi überall so hinpappen, damit es für die nächsten 10.000 Jahre safe ist. Danke dir, Christian Schmitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute geht es wieder los. Das Dschungelcamp auf RTL, da läuft wieder Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es geht natürlich auch wieder um Ekelprüfungen, aber auch darum, so in Echtzeit zu beobachten, wie sich Leute da in so einer Gruppe entwickeln. Ich sag nur Voyeurismus. Und das Schräge ist ja, es ist schon die 17. Staffel. Warum funktioniert gerade dieses Format so gut? Anja Rützel, Fernsehkritikerin, Journalistin und die Trash-TV-Expertin, kann es uns sagen. Anja, wie hat sich das Ansehen der Sendung über die Jahre entwickelt?
Das ist ganz lustig. Ich habe das tatsächlich mal nachgeschaut, weil es ist ja auch 20-jähriges Dschungelcamp-Jubiläum dieses Jahr. Und es gab tatsächlich bei der ersten Staffel wütende Proteste von katholischen Elternverbänden. Und RTL wurde angezeigt wegen Körperverletzung und all diesen Dingen. Davon ist heute natürlich nichts mehr übrig. Also inzwischen ist es ja auch unter Leuten, die Ex on the Beach und diese anderen Thematiken nicht mit der Kneifzange anfassen würden, gehört es ja fast schon zum guten Ton, dass man sich diese 2 Wochen Anfang des Jahres reinzieht.
Ja genau, du sagst es gerade schon, das sind nicht unbedingt Leute, die sich sonst so die komplette Trash-TV-Rutsche reinziehen, die jetzt auch Dschungelcamp gucken. Wen erreicht denn diese Sendung?
Also es ist wirklich sehr breit gefächert. Es gab vor ein paar Jahren eine Studie, an der man sich immer noch ganz gerne festhält, die irgendwie festgestellt hat, ein Drittel der Dschungelcamp-ZuschauerInnen sind tatsächlich AkademikerInnen. Das wird immer noch hochgehalten. Ich glaube, das war von 2016. Mhm. Ich glaube aber, es gilt immer noch. Es ist, geht wirklich quer durch die Bank. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass es so schön kompakt ist. Also bei allen anderen Formaten braucht man teilweise ein richtiges Commitment, weil es irgendwie 100 Wochen geht. Mhm. Und diese 2 Wochen, das ist so schön kompakt, das kann man gut mitnehmen.
Und was ist das Geniale so inhaltlich? Weil diese Idee, die ist ja jetzt auch wirklich schon alt.
Ich finde persönlich ja das Tolle am Dschungelcamp, dass sich der Nutzen oder der Unterhaltungswert immer wieder wandelt. So am Anfang war das, oh, das ist was Neues, das haben wir noch nie gesehen, wie verrückt und nein, Kakerlaken und so dieses. Dann, so im Mittelteil, gab es ja ein paar Staffeln mit richtig guten Besetzungen. Und inzwischen, also dieses Jahr ist es für mich der Reiz einzuschalten, dass ich genau weiß, was mich erwartet. Also es bricht ja gerade so viel über uns herein, täglich neu, weltweit, dass es echt wohltuend ist. Ich weiß genau, wie werden die Ranger die Leute filzen, welche Prüfungen erwarten mich. Das finde ich ganz wohlig, die Idee.
Eigentlich schaut ja kaum noch jemand so richtig lineares Fernsehen, ne? Viele von uns landen ja eher in den Mediatheken oder irgendwo bei Netflix. Wieso klappt denn das Dschungelcamp noch so im guten alten TV-Programm?
Also ich bin tatsächlich mal gespannt, ob das dieses Jahr wirklich noch klappt, weil da gehörte für mich Twitter, wie ich es immer noch nenne, einfach mit dazu zum Dschungelcamp. Da gab es dann Leute, die sich zusammengefunden haben, man konnte gemeinsam lästern oder war gemeinsam gerührt. Und also wirklich, ne, das viel zitierte Lagerfeuer, da findet es noch statt und sonst eigentlich fast nirgendwo mehr tatsächlich. Und jetzt, wo Twitter so lädiert ist und man sich noch nicht richtig einig ist, auf welcher anderen sozialen Plattform man sich jetzt so trifft, bin ich mal gespannt, ob das dieses Jahr zerfranst oder ob das...
Du meinst, dass dann Leute das doch eher so nachgucken in der Mediathek, wenn sie jetzt nicht noch auf dem Second Screen gleichzeitig noch kommentieren können?
Ich glaube schon, dass es die Leute live gucken, weil man kommt ja sonst auch gar nicht hinterher. Man muss es ja wirklich täglich wegarbeiten eigentlich. Aber es ist ja es ist ein gewisser Druck, den man da hat. Aber ich fürchte tatsächlich, dass so ein kleiner Teil des Spaßes einfach verloren geht dadurch.
Sagt Anja Rützel. Sie ist Fernsehkritikerin, Journalistin und die Trash-TV-Expertin. Heute geht das Dschungelcamp in die unglaubliche 17. Staffel. Und wir haben darüber gesprochen, warum dieses Format so gut funktioniert. Danke, Anja.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.